beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, hallo und willkommen. Wir sitzen hier, das sind ich selbst, Daniel Fuhrhopp und Felix Herzog. Hallo Felix.
Hallo.
Und Felix Herzog, da kann ich jetzt verschiedene Dinge zu sagen, betreibt unter anderem ein Portal zur Vermittlung von Zimmern in Senioren-WGs.
Hauptsächlich für Leute ab 50.
Für Leute ab 50, ja. Wollte ich nachher auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Ist zu schlagartiger, noch größerer Berühmtheit und Bekanntheit gekommen, weil er mitinitiiert, eine Initiative in Berlin Neuwahlen auszuschreiben und dann letzten Endes auch Wovereit abzuwählen. Ja. Aber der Anlass des Gesprächs, warum wir jetzt hier sitzen, ist dein Engagement in der Initiative 100% Tempelhofer Feld, die eben erreicht hat, dass jetzt ganz Berlin darüber abstimmen wird, ob auf dem Tempelhofer Feld gebaut wird oder nicht. Und da berührt sich natürlich, verbietet das Bauen als Forderung mit der Forderung, auf dem Tempelhofer Feld nicht zu bauen. Zum Einstieg allerdings eine Frage von mir, die sich genau auf den Unterschied zwischen diesen beiden Forderungen bezieht. Eigentlich müssen wir sagen, wir müssen uns total einig sein. Genau, wir sind gegen das Bauen in einem bestimmten Bereich oder halt überall, egal. Aber genau dieser Unterschied, der interessiert mich jetzt, denn das ist eine Frage, die sicher auch häufig gestellt wurde und wird. Ja, auf dem Tempelhofer Feld nicht bauen, schön und gut, aber wo soll denn dann gebaut werden? Wo sollen denn all die Menschen hin, die nach Berlin kommen in diesem Jahr, in den letzten Jahren? Ja. Was sagst du dazu?
Ja, also erstmal muss ich ein bisschen korrigieren. Wir sind nicht gegen das Bebauen, wir sind für eine Entwicklung des Tempelhofer Feldes, aber eben nicht in Richtung Wohnungen und Gewerbe, sondern wir wollen anders entwickeln. Wir wollen den inneren Bereich schützen und außen können Projekte entstehen im äußeren Bereich, im Randbereich, also Projekte, Sportflächen, Bänke und so weiter. Aber klar, das begegnet uns natürlich immer wieder, dieses Argument, ja, wenn nicht auf dem Tempelhofer Feld gebaut werden kann, wenn wir erfolgreich sind mit dem Volksentscheid, wo denn sonst? Aber wenn man in Berlin mal ganz genau hinguckt, haben wir ganz, ganz viele Flächen, die bereits versiegelt sind, die zubetoniert sind. Berlin war Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Industriestadt, haben wir jetzt eindeutig nicht mehr. Und wir haben noch ganz viele alte Industrieflächen, wir haben alte Gewerbeflächen, die nicht benutzt werden, also die nicht leer stehen, sondern die einfach von der Bausubstanz momentan gar nicht genutzt werden können. Und da könnte man zum Beispiel Umwidmungen machen. Und es wurde jetzt erst vor einer Woche, Mitte Februar, wurde jetzt veröffentlicht, dass es in Berlin der Leerstand an Gewerberäumen zunimmt. Es wurde jetzt veröffentlicht, dass 1,6 Millionen Quadratmeter Gewerbeflächen leer stehen. Und wenn man dann noch ein paar Wände reinzieht und es umwidmet, die Gebäude, könnte man da 20.000 Wohnungen mit je 70 Quadratmeter machen. Und da fehlt, glaube ich, insgesamt einfach dem Senat die Kreativität. Die haben sich jetzt die Freifläche Tempelhofer Feld ausgeguckt und machen sich es einfach und sagen, sie wollen da bebauen. Aber diese Wohnungen, die da momentan geplant sind, die reichen gar nicht aus. Das ist quasi ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man muss das viel größer denken. Man muss sich komplett Berlin angucken, gucken, wo haben wir Potenzialflächen, wo haben wir Baulücken, wo kann man Dachgeschosse ausbauen und das entsprechend subventionieren. Und gerade in einer wachsenden Großstadt eine Freifläche kleiner zu machen und zu verknappen, ist, glaube ich, der falsche Weg.
Also beim Umwidmen von leerstehenden Bürogebäuden zu Wohnungen, da gehe ich ja voll und ganz mit. Mhm. Wenn es jetzt aber darum geht, Flächen, die früher industriell genutzt wurden, Industriebrachen, neu zu nutzen und zu sagen, so, dann können wir doch da bauen, dann hat man ja eigentlich eine ähnliche Situation wie beim Flughafen Tempelhof. Gut, da war es halt ein Flughafenbetrieb vorher und jetzt ist da eben so eine besondere Art von Natur entstanden. Und wenn man diese teilweise wunderschönen Brachen anschaut, die es noch gibt in Berlin, Industriebrachen, wo eben inzwischen auch Bäume gewachsen sind, wo sich was getan hat und die auch Freiflächen sind, dann wird doch da die nächste Initiative vor Ort kommen und sagen, ja, hallo, Moment, bei uns soll jetzt das gebaut werden, was ihr da hinten in Tempelhof verhindert habt? Das kann ja wohl nicht richtig sein.
Ja, aber natürlich sind Industriebrachen wunderschön, wenn da sich die Natur, sich das Land wieder oder die Fläche wieder zurückholt. Aber ich glaube, dass das nicht so eine emotionale Sache ist wie beim Tempelhofer Feld. Das wird ja auch längst nicht so genutzt. Also ich gehe gerne zum Beispiel in die Bärenquellbrauerei, die seit über 20 Jahren leer steht und da ist viel Graffiti passiert und man hat einen wunderbaren Ausblick von oben. Aber und da ist es auch schön zu sehen, wie die Natur sich wieder den Raum zurückholt. Allerdings nutzen es nicht viele Leute. Da gehen dann vielleicht am Tag mal 50 Leute hin, wenn es hochkommt. Das heißt, man würde weniger Leuten schaden quasi oder ihren Freiraum wegnehmen. Aber klar, das muss man natürlich mehrstufig jetzt oder mal gucken. Okay, wir nehmen jetzt erstmal die Gewerberäume, die nicht als Gewerbeflächen genutzt werden. Die kann man umwidmen. Dann, wie gesagt, die Dachgeschossausbau zum Beispiel. Und dann mal gucken. Also insgesamt ist das Problem, und das kann ich nicht als Einzelperson einschätzen, und es gibt unterschiedliche Studien, wie denn jetzt der Bevölkerungswachstum aussehen soll von Berlin. Also Berlin ist immer noch wahnsinnig attraktiv. Wir haben jetzt eine ganz neue Zuwanderungswelle, sind hauptsächlich Europäerinnen und Europäer, die viel aus Spanien, Italien, Frankreich kommen, aber dann auch USA und Kanada, die ganz klar sagen, okay, sie sind jetzt keine Touristen, sie sind keine Langzeittouristen, sondern sie haben ihren Lebensmittelpunkt hier. Und da wandelt sich die Stadt nochmal, ich kann nicht einschätzen, wie viele Leute kommen. Also meine persönliche Einschätzung ist, oder ich bin auch selber erst seit Anfang 2011 in Berlin, ist, dass, ich glaube, viele Leute noch denken, Berlin ist eine wahnsinnig günstige Stadt. Aber so günstig ist sie gar nicht mehr. Also ich hatte Anfang 2011, habe ich mir gedacht, okay, ich ziehe nach Berlin und ich kriege für 200 bis 250 Euro ein günstiges WG-Zimmer. Aber die Realität sieht längst nicht mehr so aus. Man muss jetzt, um jetzt einfach ein WG-Zimmer zu finden mit wenig Konkurrentinnen und Konkurrenten, muss man eigentlich schon fast mit 350 Euro rechnen. Und das ist dann doch deutlich mehr als vor 5 oder 10 Jahren das der Fall war. Und wenn das außerhalb von Berlin mal ankommt, dass Berlin gar nicht mehr so günstig ist wie ursprünglich, oder zumindest für die meisten in den attraktivsten Bereichen innerhalb vom Ring, dass da dann entweder ein Wandel stattfindet, dass auch bestehender Wohnleerstand zum Beispiel in Ostbezirken wieder bewohnt wird, wieder attraktiver gemacht wird, oder dass einfach der Zuzug nachlässt.
Ja, in manchen anderen Städten, die begehrt sind, lächelt man ja trotzdem auch über solche Beträge noch, ja, die es zu zahlen gilt. Möchte nochmal zurückkommen trotzdem auf diese Frage leerstehender Industriebrachen, leerstehender Gebäude, weil ich meine, dass Dinge umzunutzen sind, es ist oft in der Realität ja nicht ganz so einfach, wenn dann Bürobauten leer stehen, da was draus zu machen, und die Frage ist, wem es gehört und mit welchem Aufwand und rechtlich etc. Aber es ist möglich, und ich finde, es gibt tolle Beispiele dafür, und ich bin genauso der Ansicht, dass das angesichts dieser enormen Zahl, ob es jetzt 1 oder 1,5 Millionen Quadratmeter sind, aber eben auf jeden Fall eine ganz schöne Menge an Büros, die leer stehen, das sollte gemacht werden. Nur das Argument, sagen wir mal, des emotionalen Bezugs zu einer freien Fläche, was du vorhin gebracht hast, wo du meintest, ja gut, es gibt mehr Menschen, die vielleicht einen anderen emotionalen Bezug haben. Ja, ja. Ist das nicht genau das Argument, was jeder für den Ort bringt, der ihm am Herzen liegt? Also was quasi jetzt auch ich deshalb nochmal vorbringe, weil es ein Vorwurf ist, der eben der ganzen Initiative gemacht wird, zu sagen, ja, da gibt es etwas, an dem man hängt, vor seiner Haustür sozusagen, ist ja von hier aus, wir sind hier beim Hermannplatz, kann ich ja sagen, in der Nähe vom Hermannplatz, also nicht ganz so weit weg vom Tempelhofer Feld und eben auch in dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und den angrenzenden Bezirken rund ums Tempelhofer Feld ist auch die Zustimmung für die Nichtbebauung, Freihaltung am größten gewesen. Aber wenn jemand woanders in Berlin wohnt und hat dort eine Fläche, die frei ist noch und nicht bebaut, dann hat er doch dort einen emotionalen Bezug und hat doch genauso ein Recht zu sagen, nee, wieso denn jetzt bei mir? Also das scheint mir doch irgendwie zu einfach, dann zu sagen, nö, bei anderen ist das doch nicht so wichtig, die sind doch nicht so emotional verhaftet, dann kann man doch da bauen, aber nicht bei uns.
Also ich sehe das anders. Wir möchten, dass keinerlei Freifläche, also Grünfläche angetastet wird innerhalb von Berlin für Wohnungsbau. Und wir möchten auch, dass die Kleingärtner zum Beispiel nicht oder die Kleingärtnerbereiche nicht geopfert werden für Wohnungsbau. Also wir sind da fest davon überzeugt, dass es genug Fläche gibt, die versiegelt ist bereits, die man neu bebauen könnte, wenn es überhaupt nötig ist, beziehungsweise dass man erstmal Gewerberäume widmet zum Beispiel. Und insgesamt fehlen hier in der Stadt oder überhaupt in Deutschland, aber eigentlich auch fast weltweit, Messinstrumente. Was wollen denn eigentlich die Leute? Also klar, du hast gesagt, dass die Zustimmung in Neukölln, Tempelhof Schöneberg und in Kreuzberg am größten war. die Zustimmung oder es war die Unterschriftenanzahl, die am höchsten war. Weil wir natürlich auch von der Initiative relativ nah ums Tempelhofer Feld die meisten Aktiven haben. Das heißt, unser Aktionsradius war hauptsächlich in den umliegenden Bezirken. Hätten wir aber jetzt Jahre Zeit gehabt oder wäre jeder gefragt worden, dann würde das Ergebnis wahrscheinlich anders aussehen. Und da freue ich mich auf den Volksentscheid, wenn man dann wirklich ganz klar sagen kann, okay, inwieweit trifft es jetzt Leute in Zehlendorf oder in Reinickendorf? Wie ist da die Zustimmung? Aber das Tempelhofer Feld ist da eben noch viel weiter gefasst. Es geht da nicht nur um den Freiraum. Es hat auch, also ich erwarte auf jeden Fall auch hohe Zustimmung aus Zehlendorf, weil das Tempelhofer Feld eine sehr historische Bedeutung hat, auch in der jüngsten Geschichte mit Rosinenbomber, Luftbrücke, wo einfach viel Emotionalität verhaftet ist mit dem Tempelhofer Feld oder mit der Geschichte vom Tempelhofer Feld. Und da bin ich einfach wirklich gespannt auf das Ergebnis vom Volksentscheid, weil es das erste Mal ist, dass alle Berlinerinnen und Berliner wirklich gefragt werden. Und das wünsche ich mir und hoffe ich auch durch mein sonstigen Engagement, dass die Politik mehr drauf hört, was dann die Bürgerinnen und Bürger wollen und dass man vielleicht auch ein gewichtetes System macht, dass Leute, die direkt an der Freifläche oder an dem Bereich, wo sie betroffen sind, dass sie vielleicht mehr Stimmen haben als jemand, der weiter weg wohnt. Aber wir wissen beim Tempelhofer Feld auch zum Beispiel, dass viele Brandenburger aufs Tempelhofer Feld kommen, um Drachen steigen zu lassen. Und das war schon erstaunlich. Also als wir Unterschriften gesammelt haben, sind wir immer wieder auf Brandenburger gestoßen, die haben gesagt, ja, wir unterstützen euch, aber wir können ja leider nicht unterschreiben, weil wir in Brandenburg wohnen. Und selbst die hat es betroffen, aber die können gar nicht befragt werden. Und ein ganz großes Thema ist insgesamt natürlich auch die älteren Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund und die neueren Migranten, die hier einen Lebensmittelpunkt gefunden haben, die werden überhaupt nicht gefragt, die können überhaupt nicht abstimmen. Und das finde ich sehr schade, obwohl sie hier klar betroffen sind und teilweise über Jahrzehnte hier wohnen, hier geboren sind, aber nicht entscheiden dürfen.
Wenn sie nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben, dort gemeldet sind.
Ja, aber es gibt hier zum Beispiel mein Späti-Verkäufer, der ist ungefähr so alt wie ich. Also Ende 20 und der möchte seit 8 Jahren Deutscher werden, und er ist hier in Deutschland geboren, aber der kann kein Deutscher werden, weil zufällig sein Vater staatenlos ist. Und die zahlen hier Steuer, die sind hier erfolgreiche Geschäftsleute, aber dürfen nicht mitentscheiden. Und seitdem ich das Thema mit ihm besprochen habe, seit Anfang des Jahres, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, dort ist er irgendwie am Schimpfen, dass das doch nicht so weitergehen kann.
Also auch kein Neubau, wo heute Kleingärten sind, auch kein Neubau da, wo zwar Industriegelände waren, wo aber heute sich Natur breit gemacht hat. Allerdings kommt dann eine Folge, die du vorhin auch angesprochen hast, wenn tatsächlich nicht in dem Stil, in der Masse neu gebaut wird, wie es eben von verschiedenen gefordert wird, dann steigen auch die Preise. Mhm. Und ich bin mir ja völlig einig mit dir darin, dass es auch was Gutes hat, wenn die Preise nicht mehr so niedrig sind und wenn der eine oder andere merkt, hallo, Berlin ist gar nicht mehr das goldene Land, wo man also für ein Apfel und ein Ei und gar nichts hier alles bekommt. Auch hier steigen die Preise, weil das soll ja eigentlich, ich bin ja gelernter Betriebswirt und von daher ist es ja wirklich das Einmaleins, dass man sagt, der Preis hat eine Lenkungsfunktion und ein höherer Preis sagt, hallo Leute, vielleicht nicht hierhin oder vielleicht eine kleinere Wohnung auch sich nehmen und nicht so eine große. Nicht? Und das ist natürlich sehr wichtig, sehr sinnvoll, aber da gibt es doch viele Menschen, die sagen, ups, hallo, die Preise sollen steigen, das ist ja nun ganz schlimm. Mieten sollen steigen, das ist ja nun eine sehr unpopuläre Forderung und setzt dich dann sofort dem Vorwurf aus, unsozial zu sein.
Ja, ich bin an sich auch, also ich bin Statistiker und habe VWL und BWL als Nebenfächer gehabt und bin da auch an sich relativ, ja, also ich kenne zumindest die wirtschaftliche Theorie und war auch eigentlich eine lange Zeit nicht ein Anhänger davon, aber habe es zumindest akzeptiert, dass die Mechanismen so laufen. Aber wenn man sich engagiert und bei 100% Tempelhofer Feld sind ganz viele unterschiedliche Leute, auch mit ganz vielen unterschiedlichen Informationen und Quellen. Und wenn man da so mitbekommt, was innerhalb Berlin oder auch in Deutschland oder weltweit passiert mit dem Grundbedürfnis Wohnraum, dass Investoren hier ehemalige Genossenschaftswohnungen aufkaufen, die früher von Steuerzahler subventioniert worden sind, dann läuft die Die Mietpreisbindung, die über 15 oder 20 Jahre gedauert hat, läuft dann aus. Dann werden auf einmal aus den subventionierten Wohnungen oder Häusern werden dann Eigentumswohnungen, die teuer verkauft werden. Und der Steuerzahler, der ursprünglich die Wohnungen subventioniert hat, zieht nichts mehr von den Gewinnen, weil das in Immobilienfonds landet. Und das ist, also das, was hier passiert, gerade in Berlin kann man das wunderbar in Anführungszeichen beobachten, dass ein Haus nach dem anderen, weil jetzt aufgekauft wird von Immobilienfonds, weil jetzt, wir wohnen selber hier in einem Haus beziehungsweise in der Wohnung von der ehemaligen Eigentümerin, die gestorben ist mit Anfang 90. Wir wohnen jetzt hier seit 2 Jahren und noch sind es die Eigentümer, ist ganz entfernte Verwandtschaft, aber das kann auch sein, dass die das Haus in ein paar Jahren gewinnbringend weiterverkaufen und im Endeffekt werden wir dann auch hier aus der Wohnung verdrängt, weil die Miete doppelt so teuer ist, wenn hier komplett saniert werden sollte. Und es gibt aber auch viele Immobilienfonds, die einfach das Haus aufkaufen und gar nichts mehr rein investieren und die Miete trotzdem erhöhen. Und das ist, also da gibt es ja auch gerade in Berlin viel Gegenbewegung in so höhere Miete. Natürlich jammern wir hier auf einem ziemlich niedrigen Niveau eigentlich, was die also niedrigen Mietpreise. Ich komme aus dem Münchner Raum, da sieht es natürlich ganz anders aus. Allerdings landen in Berlin natürlich auch Leute und deswegen bin ich auch nach Berlin gekommen, weil ich mich ausprobieren wollte, selbstständig machen wollte. Und hier kann man mit relativ wenig Geld rumkommen. Und wenn das verloren geht, dass man günstig wohnen kann und sich ausprobieren kann und jetzt nicht, aber eben auch nicht unbedingt abhängig ist vom Jobcenter und von Hartz IV, sondern sich einfach so durchschlägt mit kreativen Ideen, mit neuen Ideen, mit Innovationen und dann irgendwann mal da Geld dabei rumkommt, dann wäre es, glaube ich, sehr schade, da würde sich der Charakter von Berlin und wahnsinnig wandeln, wenn man nicht mehr diesen Bonus hier hätte, günstigen Wohnraum zu haben.
Dann muss ich jetzt mal kurz die Immobilienbranche ein bisschen in Schutz nehmen, in dem Sinne, dass die merkwürdige Regelung, die du jetzt angesprochen hast, die mich auch immer wieder total verdutzt, dass also so Fördermittel für sozialen Wohnraum so funktionieren, dass wenn der Zeitraum ausläuft, dass dann eben die Sachen aus dieser Sozialbindung rausfallen. Das ist ja unabhängig davon, ob das inzwischen an Privaten ging oder nicht. Also das kann man denen jetzt nicht zum Vorwurf machen, sondern das ist dieses merkwürdige System, wo ich auch immer wieder denke, Mensch, kann das denn sein für teures, wirklich, und gerade in Berlin ja viele Jahre lang extrem teures Geld wurde, also wirklich wurden Unternehmen gepäppelt, die also zu absurden Quadratmeterpreisen auch Wohnraum erstellt haben, Sachen gebaut haben und dann tatsächlich, genau, wenn die Sache ausläuft, die Förderfrist, dann dann ist halt vorbei, dann ist vorbei mit dem Sozialen und das kann meiner Ansicht nach auch nicht der Weg sein, wie auf Dauer ein bestimmter Anteil an Wohnungen so für Menschen bereitgestellt werden kann, die nicht ganz so viel Geld haben, also für soziale Zwecke. Das ist eine dauerhafte Aufgabe und keine befristete Aufgabe. Also sollte man auch mit Belegungsrechten zum Beispiel eine dauerhafte Lösung finden und nicht eine, die dann irgendwann ausläuft. Auch wenn ich ganz klar ebenfalls sagen muss, diese Privatisierung, die wir hier gesehen haben, auch in Berlin und die ja in München, genau, du sprichst es an, und Stuttgart und Bayern, Baden-Württemberg weitergegangen ist. Zigtausende Wohnungen werden weiter privatisiert. Es gibt da natürlich solche und solche Unternehmen, die das erwerben und denke auch vernünftige, die vielleicht in, ne, und es gibt genauso auch im Bereich der öffentlichen Wohnungsbauunternehmen gibt es sicher auch sehr große Unterschiede, wie die mit ihrem Bestand an Wohnungen umgehen, muss man sagen. Trotzdem, die Tendenz des Ganzen gefällt mir auch nicht. Allerdings doch eben nochmal zu dieser Frage zurück, was kommt dann am Ende bei raus bei den Mieten, hohe Mieten oder nicht hohe Mieten? Was ist jetzt wieder gesagt? Mensch, das würde den Charakter Berlins verändern, wenn die Mieten zu stark steigen. Es ist gerade dieses Experimentierfeld, diese Möglichkeit, hier relativ günstig noch zu leben, die Menschen anzieht, die sich auch hier so den Freiraum nehmen, den es hier noch gibt. Ja, und dann bringe ich eben wieder das Argument, was mir ja auch immer begegnet und was dann, wenn jemand sagt, Tempelhofer Feld, 6.000, 8.000, 20.000 Wohnungen, nein, hier nicht, dann natürlich auch gebracht wird, nämlich die Frage, ja, dann steigen aber doch die Mieten, wenn wir sagen, weniger bauen und nicht das Grün zubauen. Und dann haben wir doch automatisch die steigenden Mieten. Also muss dann nicht doch neu gebaut werden? Ich rede jetzt in den Worten des Senators Müller.
Ja, also ich glaube schon, dass das neue Wohnraum geschaffen werden muss. Die Frage ist, ob automatisch neu gebaut werden muss. Und eine Forderung auch von uns oder im Speziellen im Abgeordnetenhaus von den Linken ist, wir brauchen sozialen Wohnungsbau. Der ist momentan aber gar nicht politisch gewollt und auch finanziell nicht möglich. Und einige Leute sagen, wenn man oder beim Unterschriftensammelphase so, ja, ich möchte, dass das Tempelhofer Feld bebaut wird, aber nur Sozialwohnungen. Und wenn wir dann sagen, ja, aber Sozialwohnungen sind gar nicht gewollt und werden nicht gemacht, ja, nee, dann lieber gar nichts bauen. Und wenn man sich anguckt, was gerade im Bezirk Mitte passiert, da passiert ganz viel Neubau. Da waren jetzt durch die Teilung Berlins war da immer noch waren viele freie Flächen bzw. Brachflächen, die auch bis versiegelt waren und einfach die Häuser nicht mehr aufgebaut worden sind, die jetzt weiter aufgebaut werden. Und alles, was da in Mitte besteht, sind super hochpreisige Wohnungen, die für 20 Euro pro Quadratmeter und mehr vermietet werden. Und das ist halt schon eine sehr komische Tendenz. Also es gibt anscheinend auch Käufer, die diese Wohnungen kaufen, die aber dann teilweise gar nicht in den Wohnungen wohnen. Das ist einfach, dass als Investment gesehen wird und außerhalb von Deutschland wird Berlin gerade total gehypt als Immobilien, als wachsender Immobilienmarkt. Und ich weiß zum Beispiel, dass viele Leute aus Griechenland, also da gibt Berichte und Dokumentationen darüber, dass viele Leute aus Griechenland sich hier jetzt Wohnungen kaufen, einfach als Investment, als sichere Geldanlage, wo aber gar niemand drin wohnt. Und die werden, also ich kann mir vorstellen, dass in Berlin zumindest, was Mitte des Hochpreissegment angeht, dass sich da viele Leute verkalkulieren, weil im Endeffekt dann doch niemand drin wohnen kann. Vielleicht gibt es auch genug Leute, die sich hier eine Zweit- oder eine Drittwohnung leisten und es dann dauerhaft finanziert wird. Dazu kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus. Aber ich glaube, dass wir insgesamt, und das merke ich auch, die Rückmeldung, hast du es vorhin schon angesprochen, am Eingang mit meinem Portal pluswgs.de, dass wir Wohnen ein bisschen neu denken müssen. Also es gibt einerseits jetzt schon von einer Wohngenossenschaft gibt es das Angebot, flexible Wohnräume. Das heißt, man macht so eine Art, soweit ich das verstanden habe, man macht einen Mietvertrag mit der Wohnbaugesellschaft und wenn sich die familiäre Situation ändert, wenn man irgendwie einen Partner hat und ein Kind hat oder das drittes Kind hat, dann kann man immer eine Wohnung tauschen oder eine größere Wohnung gehen und wenn sich die Familie verkleinert, in eine kleinere Wohnung gehen und wenn man dann wenn man sich scheiden lässt oder der Ehepartner oder der Lebenspartner gestorben ist, dass man dann in eine Einzimmerwohnung zieht. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Modell. Und was bei mir jetzt auch als Extra-Rubrik bei dem Portal, was ich neu gemacht habe, das Extra-Rubrik so seit einem Jahr, ist Wohnen für Hilfe. Dass es viele Alleinstehende, hauptsächlich Frauen gibt, die in einer großen Wohnung oder in einem großen Haus wohnen und anbieten, hauptsächlich Studierende, sich in die Wohnung zu holen und der Deal ist, dass man pro Quadratmeter Wohnraumzimmer 1 Euro pro Monat Arbeit leistet, egal ob es Einkaufen ist oder miteinander kocht oder vielleicht auch einfach nur zusammensitzt und redet oder zusammen Fernseh schaut. Und das finde ich interessante Modelle, das kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel für einen Zehlendorfer Raum. Also da denke ich jetzt ziemlich schwarz-weiß. Es gibt auch in Reinickendorf und anderen Bereichen in Berlin viele große Einfamilienhäuser, wo dann doch hauptsächlich ältere Leute wohnen, die aber genug Wohnraum hätten. Also eine andere Rubrik, die auch bei mir nicht von Anfang an eingedacht war, aber ich habe gemerkt, die Nachfrage ist da, sind mehr Generationenhäuser. Und die Bausubstanz oder die Häuser sind ja schon da und teilweise wohnen da einfach nur Einzelpersonen, aber man könnte da wahrscheinlich ganz einfach zu dritt, zu viert, zu fünft wohnen und hätte damit auch einen Austausch zwischen den Generationen. Man kann sich gegenseitig helfen und das finde ich interessante Modelle und merke auch selber bei den Zugriffszahlen und auch Presseanfragen, dass immer mehr Leute auf diese Art von Wohnen oder neue Wohnformen attraktiver finden. Ob es dann wirklich immer klappt mit der Vermittlung und mit dem Zusammenwohnen ist eine andere Sache, aber das Bedürfnis ist auf jeden Fall da und bei manchen Leuten klappt es auf jeden Fall gut.
Ja, um dieses Portal nochmal genau zu sagen, was da jetzt passiert, Also in manchen Städten in Deutschland wird vom Studentenwerk oder von der Kommune organisiert, Wohnen auf Hilfe etwa, wie du es beschrieben hast, dass man das versucht wird, die Menschen zusammenzuführen. Das sind aber nicht so ganz viele Hochschulorte in Deutschland, also meines Wissens nur so rund 2 Dutzend. Und hier, ja, da kommt der Felix Herzog und macht das als privater Unternehmer, zieht sowas auf, ein Portal, um sowas zu vermitteln. Und es funktioniert.
Das mit dem Wohnen für Hilfe funktioniert noch nicht wirklich. Also das, die Nachfrage ist da, aber bei meinen Besucherinnen und Besuchern ist es eher langfristig gedacht. Also es gibt viele Leute, die panikartig innerhalb von einem Monat was finden möchten. Das sind dann eben hauptsächlich die Wohnen für Hilfe Leute. Die sind Studenten, auch viele, die nicht aus Deutschland kommen. Die hoffen dadurch einen Wohnraum zu finden oder eine Wohnmöglichkeit zu finden. Da ist es noch nicht so ausgelegt, das klappt noch nicht so schnell. Also ich kenne das Modell eben Wohnen für Hilfe, kenne ich. Es ist hauptsächlich Richtung Bonn, Düsseldorf, Köln wird das eben von den Studentenwerken vermittelt. In Berlin ist es zum Beispiel noch nicht, dass es irgendwie eine Stelle gibt, die es vermittelt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir hier so viele Uni-Standorte haben oder weil die Not anscheinend doch noch nicht groß genug ist, was Wohnraum angeht. Aber ich sehe, dass auf jeden Fall die Nachfrage da ist. Und ansonsten die normalen Besucher und Leute, die Anzeigen schalten bei mir sind, sind meistens dann so, ja, innerhalb der nächsten 2 Jahre möchte ich mal oder innerhalb des nächsten halben Jahres überlege ich mir, jemanden reinzunehmen. Und also gerade Leute, die Wohnraum anbieten, das ist natürlich auch ein großer Schritt, dann jemand Fremden zu sich reinzulassen. Und man ist ja dann auch im Alter nicht so flexibel wie zu Studentenzeiten. Aber es ist interessant, weil jetzt die Generation in das Alter 50, 60 kommt, die früher angefangen haben mit Studenten-WGs und für die es selbstverständlich ist, zusammenzuwohnen. Das ist natürlich für meine Großelterngeneration, auch, also meine eine Oma, die Mutter von meinem Vater, findet das ein sehr interessantes Modell, aber die andere Oma, für die würde es nie in Frage kommen, so wie sie es angehört hat. Aber das ist einfach so eine Generation, unsere Gewohnheitssache, und ich glaube, dass es immer mehr wird, dass man sich Gedanken macht oder diese Möglichkeit wahrnimmt. Allerdings ist es jetzt in meinem Alter so, dass ich verliere jetzt 2 Mitbewohner, weil die jeweils mit ihrer Partnerin zusammenziehen und die jetzt erstmal zu zweit oder dann zu dritt wohnen. Und ja, aber ich glaube, da werden wir uns als Gesellschaft auch dran gewöhnen müssen, dass wir da ein bisschen flexibler sind.
Also diese Entscheidungen sind natürlich in der Tat private Entscheidungen, die manchmal lange brauchen. Von daher sind wir gespannt, wie sich dann vielleicht diese Angebote auch auf Dauer entwickeln und ob das vielleicht auch ein Angebot ist, was diese Zeit braucht, wenn es jetzt ein neues Angebot ist auf diesem Vermittlungsportal. Ja. Aber ich finde, dass die Immobilienwirtschaft und die Politik sollten da genau hinhören, dass einerseits, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten angeht, da ja auch ein Markt da ist und ein Angebot da ist und eben eine Generation jetzt kommt und in das Alter kommt, die da offen für ist. Und von daher denke ich, hallo Immobilienwirtschaft, Neubau ist nicht das einzige Feld, wo man was tun kann. Hier ist noch sehr viel zu tun. Hier gibt es viele Städte in Deutschland, wo noch was zu tun ist. Also ich rufe dazu auf, macht dem Felix Herzog Konkurrenz. Ja, schafft noch mehr solche Portale.
Genau, ich bin erstaunt, dass ich noch keine Konkurrenz habe. Also ich habe dann wirklich eine Marktlücke besetzt und bisher hat sich noch niemand dran getraut. Also ich vor 1,5 Jahren hat versucht, einer mit Scout-Gruppen-Vergangenheit für zu wenig Geld mir das Portal abzukaufen. Ich habe dann abgelehnt. Aber ich beobachte jetzt den Markt schon länger nicht mehr, aber ich glaube, im Hintergrund sind da schon einige Unternehmen dran, da eine gewisse Konkurrenz zu schaffen. Aber ich habe plus WG die Marke habe ich geschützt, also bin ich da erstmal auf der sicheren Seite, zumindest was meine wirtschaftliche, finanzielle Zukunft angeht.
Ja, und andererseits würde ich eben der Politik sagen, das ist das, wo unabhängig davon, dass da einzelne Verträge geschlossen werden und einzelne Menschen zueinander kommen und das natürlich auch wirtschaftliche Gründe hat für den Einzelnen, der günstig einen Wohnraum sucht oder der gerne eben Hilfe benötigt und das natürlich auch einen ökonomischen Aspekt hat oder der eine große Wohnung eben hat und auch aus dem Grund, aber andererseits das mit diesen persönlichen Entscheidungen natürlich zusammenhängt und letzten Endes aber unterm Strich beim Thema Bauen und Wohnen und wie wir in der Stadt leben und wie wir zusammenleben, ist das nun in der Masse letzten Endes, wenn es rüberkommt, etwas, was dazu führen kann, dass wir eine andere Art von Zusammenwohnen haben und dass eben nicht der einzelne 80-Jährige auf 80 Quadratmetern lebt und keiner mehr dazu, sondern dass die Wohnfläche anders genutzt wird und dass Menschen zusammenwohnen. Und das, denke ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, eben nicht nur zu sagen, hallo, wir dürfen hier oder da nicht neu bauen, sondern eben sich Gedanken zu machen, wie man zusammenwohnt. Und deshalb wollte ich auch dieses Gespräch, sage ich mal, bin ich froh, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Es sind verschiedene Personen aktiv rund um 100% Tempelhofer Feld. Das ist ja auch ganz klar, dass sich da sehr verschiedene Menschen aus verschiedenen Motivationen zusammenfügen. Aber was mir gefällt, ist dieser Ansatz zu sagen, hallo, aus vielleicht zufällig auch aus einem ganz anderen Gebiet heraus ist da eine Aktivität, die du hast, die Menschen eben zusammenbringt. Und gut, wir sitzen ja hier, ist ja kein Geheimnis, hast du selber erwähnt, in einer WG auch und so. Was ich schon befremdlich finde, ist, dass eben gerade in Friedrichshain und hier in Kreuzberg und so weiter, dass Neukölln, genau, wir sind hier gerade an der Grenze, also da gibt es extrem viel, sagen wir mal, die typischen, auch einzelgängerischen, alleinwohnenden Singles, die hier wohnen. Man hat eben in ganz Berlin der Bezirk mit dem höchsten Anteil von Single-Haushalten, das ist hier Friedrichshain-Kreuzberg. Und wir haben dementsprechend natürlich, klar, eine Wohnfläche. Für die Wohnfläche ist es ungünstig, wenn da jeder seine eigene Küche, seinen eigenen Flur und so weiter hat. Und auf der anderen Seite sieht man solche abstrusen Entwicklungen, dass diese Studenten-Apartments selbst in Berlin boomen, wo also für pro Quadratmeter ein ordentliches Geld Apartments komplett möbliert zum Teil zur Verfügung gestellt werden und eben auch Nachfrager finden. Und während eben bei vielen heutzutage bei dem einen oder anderen Studierenden, also das mit der WG nicht in Frage kommt, nee, oder zur Untermiete oder sowas, nö, da ist das Wohlstandsniveau inzwischen so hoch, dass doch für viele es inzwischen überhaupt kein Problem ist, von zu Hause wird das Geld geliefert, dass man dann doch auch durchaus sich ein eigenes Apartment liefert. Und da denke ich so ein bisschen, hallo, das ist so ein Anspruchsdenken, ja, was nicht dazu beiträgt, diese Herausforderung, der zu begegnen, wie wir auf der Fläche, die wir haben, zusammenleben können. Und das finde ich, sagen wir mal, hier und dort ein Widerspruch dazu. Man kann eben meiner Ansicht nach nicht an der einen Stelle sagen, nicht neu bauen und an der anderen Stelle sagen, ja, aber meine eigenen Ansprüche brauche ich ja jetzt nicht zu verändern. Also ich finde schon, dass jeder sich auch überlegen muss, wie, welche Ansprüche er an das Wohnen, an das Leben hat. Nicht? Ja, und das ist meinem Eindruck nach auch ein bisschen ein Teil des Unbehagens oder der Kritik, die allgemein der Initiative Tempelhofer Feld entgegenschlägt, dass eben wohl immer dieser Verdacht auch besteht zu sagen, hallo, denkt da jemand nur an sich und an den Park vor seiner Haustür? Ne? Denkt jemand auch für die ganze Gesellschaft mit, wo gewohnt wird?
Ja, das ist natürlich richtig, aber was ich so merke jetzt auch in meiner anderen politischen Arbeit jetzt mit der Initiative, um Neuwahlen zu initiieren oder eigentlich um Wovereit unter Druck zu setzen, ist, ja, wer am lautesten schreit, wird am meisten gehört. Und es gibt eben noch keine Messinstrumente. Es heißt immer, ja, Wohnraum ist knapp, ja, die Mieten sind zu teuer. Aber wie viele Leute betrifft es denn wirklich? Also wie ist es wirklich so, dass die Gesamtgesellschaft in Berlin günstigen Wohnraum bleibt oder sind es nur Leute, die sich organisieren und am lautesten ihre Bedürfnisse kommunizieren? Und da wünsche ich mir einfach, dass die Politik, und wenn sie Politik das nicht schafft, dann müssen wir es selber machen, Messinstrumente findet, wie man einfach, ja, zum Beispiel eine mehr oder weniger verpflichtende Befragung, einen Fragebogen macht über das Internet, oder wer kein Internet hat, kann es auch gerne per Post machen und es wird dann halt ausgewertet. Wir verlassen uns immer auf Stimmungen, wir verlassen uns auf tagesaktuelle Umfragen, aber wir wissen nicht, was wirklich die Bedürfnisse sind der Leute. Und es gab jetzt eine Mnet-Umfrage, da heißt es, die größte politische Problem sehen die Leute als den BER, den Flughafen, an, und als nächstes mit 18% ist es wohl die Wohnung, ist es wohl der Wohnungsmarkt. Und 18% ist schon eine ordentliche Menge auf jeden Fall. Aber ja, wir wollen das mit 100% Tempelhofer Feld sehen. Andererseits ist es auch gesamtstädtisch in einer wachsenden Großstadt, und Berlin wächst definitiv. wollen wir auch die einmalige Chance wahrnehmen, eine Freifläche, die zufällig frei ist, weil da zufällig ein Flughafen war, zu erhalten. Weil Städte wachsen immer, oder gut, in Berlin ist die Situation spezieller, aber meistens wachsen sie vom Zentrum aus und immer weiter, und es wird vergessen, Grünflächen zu erhalten. Und die Rückmeldung, die man hier hat, wenn man mit Besucherinnen und Besuchern auf dem Tempelhofer Feld spricht, die alle sagen, die da gerne hingehen, ja, sie entspannen da und mir persönlich und genießen die Wald, und es geht mir persönlich auch so. Das ist wie am Meer, wie raus aus der Stadt, und das gleich bei mir gleich um die Ecke. Aber es gibt auch viele Leute, die aus dem Prenzlberg zum Beispiel herfahren. Und klar, die Zustimmung aus Zehlendorf und Reinickendorf ist jetzt nicht so hoch, weil die haben meistens ihren eigenen Garten, ihr eigenes Grün. Das fehlt aber vielen Leuten hier. Und das ist wie ein großer Vorgarten oder Garten für Hunderte, Tausende von Menschen. Und da haben wir jetzt mit dem Volksentscheid einfach mit dem Weg zum Volksentscheid ein Mittel gewählt, wo wir wirklich feststellen, will die Mehrheit das, was wir wollen, was die Initiative wollen, können wir die Leute mit unseren Argumenten überzeugen oder nicht? Und das wird sich dann zeigen am 25. Mai.
Gibt natürlich das Argument zu sagen, naja, wenn wir noch ein paar tausend Wohnungen am Rande dieses großen Gebietes bauen, dann bleiben immer noch ein paar hundert Hektar übrig, die auch frei sind.
Ja, aber das Reizvolle ist gerade das Unberührte auch, dieses Naturbelassene. Also absurderweise, ein alter Flughafen bezeichnet man als naturbelassen, aber so ist es. Da sind zum Beispiel auch, Naturschutzargument hatten wir noch gar nicht, sind Feldlehren, 150 Feldlehren, Brutgebiete ungefähr sind da. Die sind von Brandenburg geflüchtet in die Stadt, weil in Brandenburg die Landwirtschaft so industrialisiert sind, dass dort die Brutflächen für Feldlehren fehlen. Und die sind in die Stadt geflüchtet und fühlen sich hier wohl. Und es wird auch respektiert von den Berlinerinnen und Berlinern. Und das ist so. Einige wollen ja auch ganz viele Bäume pflanzen, und es ist zu wenig Schatten auf dem Tempelhofer Feld. Aber wir haben schon Parks mit vielen Bäumen, Tiergarten, Hasenhalde und so weiter. Und das ist gerade das Tolle, ist die Weite. Und auch Tempelhofer Feld ist auch entscheidend für den Luftaustausch in der Stadt. Also es gibt eine Luftschneise von Schönefeld bis in den Tiergarten hinein, und das Tempelhofer Feld spielt da eine wichtige Rolle. Und wenn man das zubauen würde, am Rand verriegeln würde, sind auf jeden Fall nach unseren Expertenmeinungen, würde die Funktion komplett verloren gehen. Und es kann sein, dass man im Sommer, dass es hier ein paar Grad wärmer ist und es nicht so runterkühlt in der Nacht, weil der Luftaustausch nicht mehr so groß da ist.
Was wird passieren im Mai, wenn wirklich ganz Berlin abstimmen darf, ob diese Fläche frei bleibt?
Es wird passieren, dass die Wahlbeteiligung zur Europawahl deutlich höher sein wird. Das heißt, wir haben wahrscheinlich ein europaweites Signal, okay, es gibt einen Volksentscheid, deswegen ist die Wahlbeteiligung höher, weil das die Menschen direkt betrifft. Europa ist ja für die meisten leider zu weit weg oder ein zu abstraktes Thema, auch wenn da viele wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und ich gehe von einer knappen Entscheidung aus, aber ich gehe davon aus, dass wir gewinnen.
Wir werden es sehen. Ja. Wir sind gespannt. Ja, von daher, danke für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.